Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Oktober 2024. Am Mikrofon ist der Yannick Güttinger und der Can Schäppi. Salut Can.
Salut Yannick.
Ja, die Chefredaktoren sind heute auch verflogen. Wir sind wieder als Jungredaktorenteam am Mikrofon. Wir haben wieder ein paar wichtige News, die wir besprechen müssen. Wir haben als allererstes eine Story aus Zürich selber, eine eher traurige Story, die wir melden müssen. Can, was sind die Einzelheiten?
Ja, gestern hat vor einem Hort in Zürich-Oerlikon ein Mann 3 Kinder mit einer Stichwaffe attackiert und teilweise schwer verletzt. Eine mutige Hortleiterin hat ihn dann können noch mit einem anderen Helfer überwältigen und festhalten, bis die Einsatzkräfte eingetroffen sind. Beim Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Chinesen. Zu dem Motiv ist bis jetzt noch nicht viel bekannt. Terror wird grundsätzlich ausgeschlossen. Ich glaube, man kann das eigentlich nur mit einer Art Amoklauf oder mit einem psychotischen Zustand erklären. Was meinst du?
Ich glaube, momentan weiss man noch zu wenig, um da eine Aussage zu treffen. Ich finde es einfach traurig. Das ist jetzt ein Fall, der in der Schweiz ist. Wir haben viele so Messerattackenfälle in Deutschland gehabt. Man liest so Nachrichten nicht gerne, egal wo das genau stattfindet. Etwas, was mir einfach noch aufgefallen ist, ist, dass man relativ früh gewusst hat, dass es ein Chines ist. Also ich habe schon relativ früh ein SVP-Plakat, oder nicht ein Plakat, ein SVP-Post online gesehen, wo eben von dem Chines geredet hat. Und ich dachte, hey, wieso weiss man das schon? Normalerweise kommen so Details eigentlich nicht so früh raus. In dem Fall schon. Also was machst du mit dem?
Ja, ich finde, es zeigt einfach, dass es schon geht. Dass man Nationalität früher nimmt. Und ich finde, man muss einfach konsequent sein. Entweder macht man es ganz und immer, oder man macht es gar nicht.
Ja, es erweckt einfach irgendwie den Eindruck, dass wenn man es nicht weiss, wenn man es nicht kommuniziert, was für eine Nationalität das ist, dass man immer davon ausgeht, dass es mit dem Migrationshintergrund ist. Oder? Das ist dann eigentlich die erste Annahme, die man dann macht, weil sonst würde man ja sagen, es handelt sich um einen 23-jährigen Schweizer oder jetzt in dem Fall einen Chines. Ja, ich denke, das ist sicher eine traurige Meldung. Wir haben euch bringen wollen. Aber wir würden auch gerade weitergehen, weil wir können gar nicht mehr melden dazu. Die nächste Story ist eine Story aus Bundesbern. Und zwar geht es um den Eklat, der im Juni passiert ist, rund um den Fraktionspräsidenten von der SVP, den Thomas Aschi, und den Nationalrat Michael Graber. Can, was sind dort die Einzelheiten?
Genau, wie du schon gesagt hast, im Juni, der Sommersession, hat ja der ukrainische Parlamentspräsident das Bundeshaus besucht. Im Zug von dem hat das Fedpol grosse Teil vom Gebiet dort abgesperrt und eben der Michael Graber und der Thomas Aschi haben dann versucht, steigen im Bundeshaus runterzulaufen und sind von Fedpol-Mitarbeitern relativ rabiat daran gehindert worden. Es gibt Videos davon, die sind relativ stark viral gegangen. Das sollte aber jetzt Konsequenzen haben. Man hat eigentlich seither nicht mehr viel gehört. Und jetzt hat die Republik geschrieben, die Bundesanwaltschaft will ein formelles Strafverfahren einleiten gegen die beiden, und zwar wegen Hinderung von einer Amtshandlung. Das Bekannte an dem ist einfach, für das müssen wir natürlich ihre Immunität aufheben.
Ja, und zwar in beiden Kammern. Das geht jetzt zuerst in die Rechtskommission vom Nationalrat. Und dann, in den Nationalrat gibt es eine eigene Immunitätskommission. Und dann geht es in die Rechtskommission vom Ständerat. Ja, ich weiss nicht. Ich bin zu dem Vorfall, zum Zeitpunkt, bin ich im Bundeshaus gewesen. Ich bin gerade wenige Meter eigentlich entfernt gewesen, wo das passiert ist. Ich hatte auch gerade die beiden interviewen. Also den Michael Graber habe ich interviewen und habe dann auch so die ersten Reaktionen von Parlamentskollegen können ein bisschen einfangen und so die Mehrheitsmeinung, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist schon ein bisschen gesehen, das hat man jetzt nicht so gutiert, das hat man jetzt schon eher als Kind empfunden. Die SVP hat alleine in diesen Räten nicht Mehrheit, also es könnte durchaus sein, dass so etwas vielleicht durchkommt. Das ist noch ein bisschen früh, um das abzuschätzen, aber ich kann nur sagen, die Aktion ist nicht so gut angekommen bei anderen Parlamentariern. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Hat so einen der Antrag zur Aufhebung von der Immunität, hat das eine Chance im Parlament?
Das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwierig zu sagen. Ich verstehe, dass viele finden, dass das eine kindische Aktion war. Es ist halt natürlich einfach eine Provokation. Ob jetzt aber deswegen ein Strafverfahren nötig ist, finde ich, ist jetzt auch fraglich.
Ja, ich frage mich, wie das jetzt entstanden ist. Es hat ja mal noch eine Anzeige gegeben gegen Thomas Aeschi und er selber publik gemacht hat. Die ist am Tag nach dem Eklat, also nach dem Vorfall, am 14. Juni, wenn es recht ist, ist die eingegangen, wo eine Privatperson gegen die beiden nationalen Strafanzeige eingereicht hat und eben auch beantragt hat, dass man deren ihre Immunität aufhebt. Ich habe jetzt wenige Informationen, ob das jetzt aufgrund von dem passiert ist. Ich weiss nicht, was denkst du, hat das einen Einfluss gehabt?
Es ist schon möglich, dass es einen Einfluss gehabt. Es ist aber auch möglich, dass das einfach vom FEPOL direkt kommt oder von jemandem vom Bund, wo findet, das ist nötig, das zur Anzeige zu bringen.
Genau, wir werden das sicher weiter verfolgen, wie das kommt. Es wird sicher spannend und sehr eine polarisierende Sache werden. Nämlich an. Die SVP wird das sicher auch zu ihren Zweck nutzen und sich auch entsprechend inszenieren, da bin ich mir sicher. Und falls das Ganze per Strafbefehl soll abgehandelt werden, wie das da im Artikel von der Republik steht, dann dürfte das wahrscheinlich auch angefochten werden von der SVP. Das, glaube ich, dürften wir annehmen. Wir gehen weiter, wir haben weitere Meldungen, zum Beispiel aus dem Mittleren Osten. Da hat es ja News gegeben am Morgen, dass der Iran zurückgeschlagen hat gegen Israel mit mehreren Raketenangriffen, weil Israel vorher in Libanon eingefallen ist, um dort so eine Pufferzone zu errichten. Nach dem Angriff von Israel gegen Libanon hat der Nationalrat Fabian Molina, SP aus Zürich, einen Tweet abgesetzt, der das kommentiert hat. Was ist da genau die Einzelheit?
Ja, genau. Der Fabian Molina war natürlich schnell zur Stelle gewesen und hat twittert, dass es illegal sei, der Einmarsch, und dass das ein Zitat totaler Bruch mit der UNO-Resolution 1701 sei. Dass das ein Bruch ist, ist nicht falsch. Aber was er natürlich nicht schreibt, ist, dass die Revolution ebenfalls besagt, dass alle bewaffneten Gruppen im Libanon müssen entwaffnet werden, was ja die Hisbollah seit 18 Jahren, wo die Resolution verabschiedet worden ist, offensichtlich nicht ist. Twitter-Community hat das dann auch gemerkt und in Community Noted, das ist ein Verfahren, wo beliebige Twitter-Nutzer sozusagen Kontext zu einem Tweet können bieten können und wenn genügend andere Nutzer das für sinnvoll befinden oder für hilfreich befinden, wird das öffentlich angezeigt, was jetzt beim Fabian Molina der Fall ist.
Ja, und das zeigt jetzt für mich erstens mal, wie schnell man da ist als linker Politiker, um da Farbe zu bekennen, ohne genau die Einzelheiten vielleicht zu kennen oder mit zu kommunizieren, was genau in dieser Resolution drin steht. Ich habe das jetzt auch nicht gewusst, ich habe mich aber auch nicht darauf berufen. Und das zeigt für mich vor allem auch, dass der Mechanismus, der jetzt da von Elon Musk eingeführt worden ist oder von seinem Twitter zu dem Dienst hinzugefügt worden ist, dass der funktioniert. Also wenn jemand irgendeinen Seich erzählt und das viral geht und viel Aufmerksamkeit erregt, dann ist das möglich, dass man das kann nötigermaßen kontextualisieren. Und das wird auch nicht gemacht durch irgendeine staatliche Stelle. Es wird auch nicht gemacht durch irgendein Moderationsteam von X, wie das noch vor der Übernahme von Twitter der Fall war. Nein, es ist von Nutzer gemacht. Es ist also wirklich von der Gemeinschaft selber generiert. Und ich finde, das ist von allen solche Zensurmechanismen, die wir haben, eine von den freundlichsten. Und es zeigt, dass es funktioniert. Oder? Also da ist jetzt relativ schnell ist die Note da gewesen, wo der nötige Kontext gegeben hat zu dem Tweet und wo der Tweet auch also ein bisschen überflüssig macht. Finden wir super. Was man nicht so gut findet, ist die unüberlegte Aktion von Fabian Molina. Wer mir dazu wissen will, du hast heute noch den Lüli dazu geschrieben, den heutigen Lüli des Tages. Das ist unser Nationalrat aus Zürich. Vielleicht hätte er nicht so gut können schlafen wegen dem Einmarsch aus Israel in Libanon. Vielleicht liegt das daran, dass er nicht mehr so gute Matratzen hat. Für all die, wo dann wegen der Weltlage nicht so gut könnt schlafen, dann empfehlen wir den nächsten Spot von Schlafwohl.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Auch ein Thema, das vielen Leuten den Schlaf geraubt hat, das ist die Tschernobyl-Katastrophe in der ehemaligen Sowjetunion, wo ein Reaktor geschmolzen ist. Das hat nachher dazu geführt, dass viele Reaktoren nachher vielleicht nicht gebaut worden sind oder dass man generell nachher schlecht von der Atomkraft geredet hat. Der Alex hat da jetzt aber neue, Alex Reichmuth, unser Wissenschaftsredaktor, hat da ein Stück zusammengestellt zu einer neuen Studie. Was sind da genau die Einzelheiten?
Ja, der Alex Reichmuth hat über eine amerikanische Studie geschrieben und die besagt, dass mit dem Ausstieg aus der Kernenergie nach Tschernobyl, der international vorantrieben worden ist, und der damit verbundenen Stärkung von der fossilen Brennstoff schätzungsweise 318 Millionen Lebensjahr allein aufgrund von der Luftverschmutzung, also ohne andere Klimagas, verloren gegangen sind. Gemäss der Rechnung von Alex Reichmuth entspricht das Minimum 7 Millionen Todesopfer. Und das wiederum sind rund 1000 Mal mehr, als Tschernobyl gefordert hat. Das heisst, in Quintessenz, der Ausstieg aus der Atomenergie und der Ersatz durch fossile Brennstoffe, so wie es Deutschland zum Beispiel momentan macht, ist eine grössere Gefahr für Menschenleben als der Weiterbetrieb.
Ja, und da sieht man halt immer wieder den Gegensatz von der Atomkraft und die fossilen Brennstoffe und so den Konkurrenzkampf, wo die sich halt geliefert haben in den letzten Jahrzehnten und zu was das geführt hat. Und da muss man einfach eines unterstreichen, AKWs machen die Luft nicht dreckig. AKWs haben einen sehr tiefen oder gar keinen CO2-Ausstoß. So wie ich weiss, vielleicht für Transport von Uran, vielleicht ein bisschen ein paar Lastwagen, aber jetzt nicht im System selber, wie man Energie herstellt, entsteht kein CO2 zusätzliches. Und da sieht man einfach, was das ausmacht. Oder? Wenn man das mal zusammenstellt, über mehrere Jahre anschaut, da ist Smog entstanden, da sind Luftverschmutzungen entstanden, wo Leute vielleicht Lungenerkrankungen bekommen haben davon und durch das weniger gelebt haben. Das hat riesige Folgen, nachwirkend, das hat auch immer noch Folgen für die Zukunft. Was meinst du, was hat das für einen Effekt, solche Zahlen oder solche Infos über die Atomkraft, oder wo man jetzt einfach mehr weiss davon?
Ja, man kann natürlich sagen, dass das, zumindest aus philosophischer Sicht, das Abwägen von Menschenleben ein bisschen problematisch ist. Und es ist sicher auch so, dass jedes Todesopfer, auch die von Tschernobyl, eins zu viel ist, oder? Aber es tut natürlich das typische Atomgegner-Argument, dass Atomkraft einfach gefährlich sei, in ein anderes Licht stellen und zumindest ein bisschen relativieren. Und man muss das mindestens in die Diskussion mit einbeziehen, aus meiner Sicht.
Ja, ich merke das auch, wenn man über die Katastrophe von Fukushima redet, dass es oft auch dort verwechselt wird. Oder? Weil dort hat es ja auch zeitgleich eben den Tsunami gegeben. Und man verwechselt oft so ein bisschen die Todesopfer, die der Tsunami verursacht hat, mit der Atomkatastrophe. Weil jetzt in Fukushima ist niemand gestorben wegen dieser Kernschmelze oder wegen einem kaputten AKW, wo wegen dem Tsunami kaputt gegangen ist. An dem alleine ist niemand gestorben. Man hat das gut können evakuieren, man hat das gut können kontrollieren. Die Todesopfer sind durch den Tsunami entstanden und auch das wird oft miteinander verwechselt. Und das führt einfach zu so einer emotionalen Debatte und eben auch zu emotionalen Entscheiden. Ja, wie das da der Alex Reichmuth super aufdröselt. Ich tue das da unten verlinken. Wer da die genauen Grafiken und die genauen Berechnungen anschauen will, der Alex hat das sehr gut beschrieben. Das findet ihr unten in den Shownotes. Dann gehen wir noch kurz ins Ausland. Und zwar hat heute Morgen früh, oder sprich noch kurz Zeit am Abend spät, die einzige Präsidentschafts- oder Vizepräsidentschaftsdebatte in den USA stattgefunden. Zwischen Ohio-Senator J.D. Vance, und das ist die Auswahl für den Vizepräsidenten von Donald Trump. Und der Gegner war Tim Walz auf der demokratischen Seite. Er ist Gouverneur von Minnesota, vom Bundesstaat. Und er ist Vizepräsidentschaftskandidat von der Kamala Harris. Weißt du das verfolgen? Weißt du da schon etwas dazu informieren? Was weißt du von dieser Debatte?
Ja, ich habe nicht die ganze Debatte geschaut. Das war mir ein bisschen zu früh am Morgen gewesen. Aber grundsätzlich habe ich gefunden, es haben sich beide gut geschlagen. Auch auffallend, dass es viel argumentativer und viel inhaltlicher war, wie Debatte der Präsidentschaftskandidaten, was ich auf der Seite von J.D. Vance vor allem einen sehr schwachen Moment gefunden habe, ist, wo der Waltz ihn gefragt hat, ob der Trump aus seiner Sicht die Wahl verloren hat. Und er ist da nicht drauf eingegangen und hat ein bisschen umgedruckst, sozusagen, nicht richtig wollte darauf antworten. Und der Waltz hat dann gut nachgeschlagen und hat gefunden, ja, eben weil der Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident von Donald Trump, die Wahl zertifiziert hat, sich er jetzt nicht mehr da, sondern der J.D. Vance, was natürlich impliziert, dass der J.D. Vance auch der Meinung ist, dass der Trump die Wahl eigentlich nicht verloren hätte.
Ja, ich würde sagen, das war einer der stärksten Momente von Tim Walz an dem Abend, oder an dem Morgen. Ich habe mir die Debatte reingezogen und habe darüber geschrieben. Den Text findet ihr auch auf nebelspalter.ch und ich werde das verlinken. Das war definitiv der stärkste Moment von Tim Walz. Da sieht man auch so die Stärke von dem Tim Walz. Er ist wirklich sehr schnell auf den Füßen. Er war manchmal fast ein bisschen zu queerlig gewesen. Ich kenne das auch, ich bin auch ein bisschen queerliger, aber da muss man sich manchmal ein bisschen zusammennehmen. Oder? Und das ist im JD meiner Meinung nach an dem Abend, an der Debatte, ein bisschen besser gelungen. Er hat meiner Meinung nach ein bisschen sattelfester gewirkt. Er hat auch ein paar gute Momente gehabt. Zum Beispiel hat er den Tim Walz angesprochen auf so Late-Term-Abortions, also Abtreibungen ganz spät in der Schwangerschaft, wo der Tim Walz leider nicht so eine gute Antwort gehabt hat. Hat auch ziemlich auf das gepresst nachher. Aber ich würde sagen, insgesamt bin ich mit dir einig, das war eine sehr spannende Debatte gewesen. Eine Debatte voller Information und Inhalt, wo schon ein bisschen im Widerspruch oder im Gegensatz stehen zu der Debatte zwischen Trump und Harris, wo mehr so ein bisschen, ja, es ist mehr ein bisschen eine Debatte geprägt gewesen von Vibes, von der Stimmung, wo der Inhalt ein bisschen nebensächlicher war. Man hat mehr auf den Auftritt schauen, wie gibt sich Kamala Harris, wie gibt sich der Trump. Und jetzt in dem Fall haben wir halt ja, zwei Herren am TV-Bildschirm gehabt, die sich erstens vorstellen müssen mit amerikanischen Wählern. Man hat sie nicht so gekannt im Vorfeld. Auch natürlich im internationalen Publikum sind sie relativ unbekannt gewesen. Aber sie dürfen gleichzeitig auch nicht besser dastehen als ihre Running Mate. Oder? Man darf Nummer 1 nicht überfliegen. Besonders Leute im Umfeld von Trump wissen das sehr gut. Was natürlich im Endeffekt zu so Situationen führt, die du vorher beschrieben hast. Oder? Man darf dann nicht halt etwas vertreten, das Trump dann nicht so gut findet oder wo er anders würde beantworten. Ich bin gespannt, was es überhaupt für einen Einfluss hat. Ich will, dass das schaut. Ich weiss nicht, ich habe es mir jetzt angetan, weil ich jetzt einfach so ein bisschen ein Polit-Nerd bin. Darum bin ich jetzt aufgestanden und habe das geschaut. Generell haben, glaube ich, die Vizepräsidentschaftsdebatte nicht so einen grossen Einfluss auf den Wahlkampf oder wird auch gar nicht so gross geschaut. In Europa zum Beispiel. Was hast du Debatte zwischen Trump und Harris geschaut? Hast du die vielleicht eher noch anschauen? Was hast du das Gefühl, was ist der Einfluss jetzt von so einer Vizepräsidentschaftsdebatte?
Ja, also die von Trump und Harris habe ich geschaut. Es ist natürlich immer schwierig, jetzt, wir wohnen in Europa, für uns ist das sozusagen nur zweitrangig, weil wir können ja selber nicht abstimmen. Ich glaube, durch das, dass sich der Trump nicht auf eine zweite Debatte mit der Harris wird einlassen, wird die Vizepräsidentschaftsdebatte stärker gewichtet. Dass also sie bekommt durch das mehr Wirkung. Und es könnte darum sein, dass mehr Leute auch noch auf das schauen, wenn sie ihre Stimme abgeben, als es vielleicht wäre, wenn die Präsidentschaftskandidaten 3-4 Debatten zwischen sich haben.
Das ist ein guter Punkt, wo du sagst. Und das gilt auch für jedes Interview, das Kamala Harris gibt. Es sind nicht so viele, aber die sie gibt, die haben dann umso mehr Augen auf sich oder noch mehr Aufmerksamkeit, weil halt das Einzige ist, wo man seine Wahl muss darauf basieren muss. Das heisst, die kommen dann natürlicherweise auch ein mehr Aufmerksamkeit über die Medien. Ich weiss nicht, ob das eine gezielte Strategie ist. Es scheint momentan nicht so schlecht aufzugehen. Die Wahlen sind circa einen Monat, am 5. November. Ich würde sagen, jetzt ist Endspurt. Jetzt ist ja der Zeitpunkt, wo so die meisten Wähler so langsam sich aber Gedanken machen ernsthaft. Jetzt geht das wirklich so richtig los bei den meisten Leuten. Darum, ich glaube, das Rennen, das ist noch weit offen. So, dann haben wir noch eine Meldung aus der Schweiz. Wir haben noch einen Fan, der von uns gross und gut geredet hat. Can, was sind da deine Leute?
Ja, ob er wirklich gut geredet hat, weiss ich nicht. Aber der grüne Glarner Ständerat Matthias Zopfi, der ja in Bern einfach auch schon dafür kritisiert worden ist, sich bürgerlich zu geben und links zu stimmen, hat gestern im Kunsthauskeller in Glarus einen Sessionsrückblick abgehalten. Bei dem hat er Bern einfach nicht nur erwähnt, sondern sogar eine ganze Folie auf seiner Präsentation gewidmet. Und auch wenn das wahrscheinlich eher dazu gedient hat, Bern einfach zu kritisieren, freuen wir uns natürlich, dass er zulässt und danken ihm ganz herzlich für die Gratiswerbung.
Ja, und wenn auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gerne möchtet unterstützen, dann dürfen Sie das gerne machen mit einem Abo am liebsten auf nebelspalter.ch. Auch ein Like oder einen Kommentar unter dem Podcast würde uns sehr freuen. Wir sind nämlich schon am Ende von der heutigen Ausgabe. Das war es am 30. September, am 2. Oktober sind wir schon. Das war es von Bern einfach mit dem Janis Güttinger und dem Can Giappi. Wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.